vierte Lichtlein brennt, der vierte Teil der Predigtreihe. Er kommt zu uns, trotz dass alles nach menschlichem Verständnis dagegen spricht, kommt er. Er kommt trotz uns. Und der Predigttext, der uns heute leiten wird, stammt aus dem gleichen Kapitel wie der bereits zitierte Vers 18. Dort heißt es in Römer 5, Verse 6 bis 8, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und ich lese das Ganze mal noch nach der neuen Genfer Übersetzung. Dort ist etwas für mich noch deutlicher und klarer formuliert. Dort heißt es, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ich möchte hier einen kurzen Break machen. Wir werden ein paar Takte Musik hören. Und ich bitte euch einfach mal kurz stille zu werden, nachzudenken, vorzudenken. Was sagt euch dieser eine Vers? Christus starb für mich, als ich noch Sünder war. Denkt einfach mal kurz darüber nach. Lieber Vater im Himmel, deine Liebe ist so unbegreiflich, so gewaltig, so großartig und so unverständlich. Und trotzdem gilt sie uns, mir ganz persönlich, und galt sie mir ganz persönlich zu einer Zeit, als ich noch intergalaktisch weit von dir entfernt war. Und Herr, wir können dich noch preisen über deine Zuwendung zu uns, dass es in unserem Leben Advent werden durfte, wir verstehen durften, annehmen durften, ohne Verstehen, was deine Liebe für unser Leben bedeutet. Und dass wir in deiner Gegenwart leben dürfen, Herr, es bleibt Gnade. Dass dein Heiliger Geist jetzt hier, da und heute uns beschenken will mit deinem Wort, es bleibt Gnade. Und es bleibt die Bitte, Herr, schließe uns nun dein Wort auf. Und Herr, wir sind so darauf angewiesen, du bist der Einzige, der die Herzen kennt, dass du jedem das gibst, was er braucht, um die nächsten Schritte gehen zu können. Amen. Vielen Dank. Der Vers 7 vom Predigttext, da heißt es, nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Das ist so das menschlich Verständliche. Ne? Um des Guten willen wagt man vielleicht sein Leben. Aber was Christus tat für uns, als wir noch Sünder waren, das bleibt uns aus menschlichem Verständnis heraus nicht wirklich möglich zu verstehen. Das können wir nur annehmen. Ich danke für die vielen Helfer, die mir hier bereitwillig dienen. Christus kam trotz uns. Er kam trotz unseres Schuldenstandes. Schuld kann ja unterschiedliche Dimensionen haben. Wenn ich etwas erbe und der Erblasser ist hoch verschuldet, dann habe ich die Möglichkeit, das Erbe auszuschlagen. Staaten, die hoch verschuldet sind, die können ein Problem sein für die Weltgemeinschaft. Ich würde es an Griechenland, die europäische Gemeinschaft, ich werde es in Griechenland und anderen Staaten gesehen haben. Die Europäische Zentralbank hat hier eine Möglichkeit vermeintlich gefunden. Wie haltbar sie sein wird, wird es die Zukunft noch weisen. Um die Schuld, um die es hier geht, die hat eine göttliche Dimension. Und nach unserem menschlichen Verständnis kann diese Schuld groß sein, Mörder, Massenmörder, Triebtäter. Oder sie kann sich mehr im vielleicht menschlichen Verständnis Mini-Bereich bewegen. Ich lüge mal, bin untreu. Sie kann sich im Mikrobereich bewegen. Ich habe doch mal gelacht, weil ich hatte, was ich gar nicht lachen soll. Oder im Mühbereich, ich habe schlechte Gedanken gehabt. Menschlich unterschiedliche Schuldenstände. Aber für Gott spielt es keine Rolle. Schuld, egal welcher Qualität, egal welcher Größe, nach menschlichem Verständnis, trennt uns immer intergalaktisch von Gott. Immer. Denn Gottes Heiligkeit verträgt keine Sünde, keine Gemeinschaft mit Sünde und keine mit Schuld. Das muss uns klar sein. Deshalb konnte es nur so gehen, wie es in Römer 5, 18 steht, wie ich es vorgelesen habe. Ich lese aber nochmal vor. Zentraler Vers. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen Christus für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt für dich und auch für mich. Und Jesus wusste um diese gewaltige Dimension seines Auftrags. Erinnern wir uns, wie er an Gethsemane gezittert und gezagt hat, Herr, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber es ging nur so. Es ging nur, indem er diesen Auftrag erfüllte. Nur so konnte der Psalmist sagen im Psalm 85, Vers 3, dass der Herr alle Sünde bedeckt. Alle, alle. Vergangen, gegenwärtig, zugewiesen. Alle. Von allen. Oder wie es der Jesaja sagt in diesem Schmerzenspsalm, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und trotz dieses gewaltigen, für uns nicht wirklich beschreibbaren, mir fehlen die Worte Schuldenstandes, konnte es für dich und auch für mich Advent werden. Weil die Liebe, 1. Johannes 4, Vers 19, die zuerst da war, die Triebkraft war für Christus, weil er hätte ja die Herrlichkeit nicht verlassen müssen. Er hat es ja wunderbar gehabt, unbeschreiblich schön, alles wunderbar. Aber die Liebe trieb ihn zu dir und zu mir, damit er diesen Auftrag, wieder die Gemeinschaft herzustellen zwischen Gott und mir und dir, damit er diesen Auftrag erfüllt. Eine für uns nicht nachvollziehbare Liebe. Aber eine wunderbare Liebe, die wir annehmen dürfen und aus der wir leben können. Gott loben Dank war Jesus. Jesus und nicht Jonah. Der Jonah hatte auch einen Auftrag, geh nach Ninive, der hat eine Schleife gemacht. Auch wir machen gern diese Schleifen. Auch wir sind oft, und ich jedenfalls, ungehorsam. Wie der Jona. Jesus kam trotz meines und deines und unseres Ungehorsams. Er wusste, welches Material er da erlöst hat. Er wusste aber auch, was er aus der Liebe, die zuerst da war, geschaffen hat, wird er nicht untergehen lassen wollen können. Und wir müssen nicht immer nach Korinth gucken, aber dort wird berichtet, es waren alles Erlöste, die Gemeinde zu Korinth war die eine der ersten Gemeinden, Erlöster von Christus, erlöster Menschen. Und dort gab es dann bald drauf, Paulus hat es berichtet, diese Spaltungen, Profilgehabe, Arroganz, Unzucht, schlimmer als bei den Heiden. Aber ich denke, wir müssen nicht unbedingt nach Korinth gucken. Ja, es war ja Korinth, alt waren die, aber wir, bitteschön, also schlimmer wie bei den Heiden. Ich denke, er wusste auch um unsere verbogenen, gebrochenen und verborgenen Biografien. Ich denke an zwei Brüder. Alle Beispiele, die ich bringe, haben mit dieser Gemeinde nichts zu tun. Ich denke an zwei Brüder, die waren sich in herzlicher Abneigung nicht zugetan, abgetan. Beide dienten im Reich Gottes jahrzehntelang. Beide trieben das Reich Gottes voran, jeder auf seine Art. Aber die konnten sich nicht riechen. Die waren so unterschiedlich, die waren unfähig, ihre Unterschiedlichkeit als Chance zu begreifen. Jeder dachte, wenn der andere so wäre wie ich, dann wäre die Sache klasse. Diese zwei hatten zwar den Advent für ihr Leben erlebt, aber der Advent Gottes, diese heilsame Wirkung des Christus, war noch nicht in ihren allen Lebensbereichen angelangt. Und so haben sie ihre Konflikte, die sich klar ergeben mussten aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit, die haben sie nicht aufgearbeitet, sondern sie haben sie aneinander abgearbeitet. Das war schlecht für sie, war auch schlecht für die Gemeinde. Oder ich denke an zwei Christen, Brüder an Christus. Der eine hatte einen sehr dominanten Vater. Der regierte durch, der zeigte, wo der Badel, der Muscht holt. Und der Junge wusste noch nicht, ob er geradeaus gehen und links oder rechts gehen soll oder rückwärts. Und der andere hatte einen Vater, der nie präsent war. Aber beide hatten Mütter, die in einer schlechten Ehe lebten. Und beide wurden von ihrer Mutter jeweils verzärtelt. Man kann auch sagen, verwöhnt. Das hat sie fürs Leben relativ untüchtig gemacht. Beide sagen bis zum heutigen Tag, ja, hätte die Mama nicht und überhaupt die Mama. Und wer noch alles Schuld hat in ihrem jetzigen Zustand. Seit Christus in unser Leben kam, brauchen wir keine Schuld mehr einander nachzutragen, weil er alle Schuld schon am Kreuz von Golgatha abgetragen hat. Das Schuldverhältnis von meiner Mutter zu Christus ist ihr Verhältnis. Aber ich muss nicht meine Erinnerung damit belasten. Da wo er vergibt und die Vergebung angenommen wird, kann auch ich meinen Frieden finden. Da wo er großzügig ist, kann auch ich großzügig sein. Ich denke an eine Frau, die in ihrer Jugend gezwiebelt wurde, auf Leistung getrimmt wurde, die viel Geringschätzung erfahren hat, viel Entmutigung. Auch sie trägt heute noch die Schuld nach. Sie kann nicht frei leben, weil sie immer nur daran denkt, was wäre gewesen in meinem Leben, wenn dieses Versagen meiner Mutter nicht gewesen wäre. Können wir das verstehen, was für eine Befreiung ist, für unser Bewusstsein ist, wenn wir loslassen, was bereits Christus losgelassen hat, wenn wir vergeben, was er bereits vergeben hat, wenn wir großzügig sind, wo er bereits großzügig war. Und wie viel Schuld und Sünde findet hinter einer frommen Fassade statt? Ich denke an eine Schwester in Christus, gealtert, gedient, treu gedient. Ich konnte das miterleben, wie sie jungen Menschen den Weg geebnet hatten, die Jüngerschaft. Ich konnte miterleben, Nee, das war ihr Bericht, wie sie jahrzehntelang in treuer Hingabe ihren siechenden Vater gepflegt hat. Sie selber blieb ledig, ernsthaft mit dabei auf dem Weg. Und es gab Momente in ihrem Leben, wo eine geballte Aggression hervorbrach. Da gab es irgendwelche Triggerpunkte und dann brach eine Aggression heraus, die erschreckend war. Oder ich kenne aktuell in diesem Leben Menschen, die fortgesetzt mit frommer Fassade einen ungehorsamen Lebensstil pflegen. Es gibt solche Unfälle. Wir wissen das. Die Sünde ist kein Gesetz mehr in unserem Leben. Es passieren Unfälle, in der Tat auch bei mir passieren Unfälle. Die werden auch künftig passieren. Ich weiß, ich kenne mich soweit jedenfalls. Ich führe in mir eine emotionale Falle. Wenn die falschen Triggerpunkte bei mir berühren, dann reagiere ich harscher, unfreundlicher, giftiger, als ich es sein möchte. Aber zu wissen, dass auch dafür der Christus starb und auch dafür ich Vergebung empfangen habe. Und aber zu wissen, dass er es wusste und dass er trotzdem kam zum Heil von mir, von euch und zum Heilwerden an allen Verästelungen meines Seins, das treibt mich einfach nur zum Halleluja. Das ist einfach nur schön. Er kam trotz unseres Ungehorsams, trotz meines und deines Ungehorsams. Und er kam auch trotz unseres Unglaubens. Wir sind ja bekanntermaßen Menschen. Und Menschen, die haben so ja, die Veranlagung, dass sie gern sich etwas vormachen. Oftmals machen wir sehr viel, auch frommes sehr viel. Wir sind oftmals sehr Aktivitäten getrieben. Und denken, es sei Glauben. Da, wo ich alles selber mache, brauche ich Gott nicht mehr. Und machen wir uns nichts vor, auch in der Gemeinde Jesu Christi wird viel Erfolgsstreben und Profilierung kaschiert unter einem frommen Motivmantel. Und wenn man das mal verstanden hat, dass diese Liebe, die uns zuerst galt, als wir noch Sünder waren, wenn wir mal verstehen, dass diese durchdringende, allumfassende Liebe, dass die mich sättigen kann in meinem Bedeutungsstreben. Jeder Mensch strebt nach Bedeutung. Aber je mehr ich diese Bedeutungsstreben in mir absättige, in dem Christus, umso weniger brauche ich die Profilierung vor Menschen. Ich finde es wunderbar, dass man dahin werden kann. Wir werden es noch nicht haben, wir können aber dahin wachsen. Anstücken, aber lassen uns hinwachsen zu dem Christus. Der Johannes schrieb nicht ohne Grund und sehr wohlwissend um den Zustand seiner Gemeinde. Gottes Wort in Offenbarung 3, Vers 14. Und dort heißt es, ich kenne deine Werke. Sie sind weder kalt noch warm. Und du selber weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist. Aber der Herr, er sieht ins Herz. Er kennt dich, es gibt ja nichts vor ihm zu verheimlichen. Er kennt dich und deine Motive. Wir sind also gut beraten, dass wir einfach in dieser Ehrlichkeit vor ihm das, nur das tun, was er uns aufträgt. Wir müssen nicht strampeln und wirbeln und Staub aufwirbeln und meinen, je mehr, umso besser. Wie wach sind wir heute? Als der Herr in Gethsemane seine Jünger aufgefordert hat, bleibt wach. Bitte, bleibt wach. Er wusste, was auf ihn zukam. Bleibt wach. Wir wissen, was sie getan haben. Sie haben gepennt. Und ich frage mich, wie wach sind wir? Wir stehen im Advent. Wir haben den Advent erlebt. Wir stehen aber auch im Advent der Wiederkunft Jesu. Und ich frage mich, ich frage uns, sehen wir noch die Vorboten auf die Wiederkunft? Man muss nicht spekulieren, aber wir leben in einer Zeit, wo Katastrophen passieren, wo Erdbeben passieren, wo die Liebe erkaltet, so sagt das Wort Gottes. Ich sehe schon eine Eiszeit der Liebe in Deutschland, aber auch weltweit, in meinem Erfahrungsfeld begrenzt natürlich. Sehen wir diese Möglichkeiten der weltumspannenden Regentschaft, die die Digitalisierung schafft? Wie wach sind wir? Wollen wir schlafen oder wollen wir beten? Und ich denke, ich will keine Church as usual, kein Business as usual, kein Go so im Normallauf. Ich denke schon, dass wir elektrisiert sein sollten von dieser Liebe. Ich denke schon, dass uns genau diese Liebe auch immer wieder ins Gebet treibt, weil wir sind doch hilflos ohne ihn. Ohne ihn können wir doch nichts tun. Und ich denke, Gebetsversammlungen sind eine gute Möglichkeit. Morgen Abend Gebetskreis. Eine Möglichkeit. Aber wir sollten auch die Möglichkeiten nutzen zu beten, wenn wir einfach so zusammenkommen. Denke ich, wir brauchen diese Verbindung, diese Chance in Christus, damit unsere Antenne in dieser Zeit, in dieser vergehenden Zeit, dass unsere Antenne wachgestellt bleibt, dass wir die Sensoren spüren der Jetztzeit, dass wir bereit sind, das Öl in der Lampe kocht, ne, wenn der Herr kommt. Das wünsche ich mir und das wünsche ich uns. Wir haben am Anfang eine Stille gehabt, unverprägt das Wort auf uns wirken lassen. Der Herr starb für uns, als wir noch Sünde waren. Lass uns jetzt doch mal eine Stille haben und versuch einfach mal dieser Trotzliebe, Jesus kam trotz meines Ungehorsams, trotz meines Unglaubens, trotz meines Schuldenstandes, diese wirklich nicht nachvollziehbare, wunderbare, gewaltige Liebe, versuch nochmal dem nachzuspüren und frage dich, begeistert dich diese Liebe noch oder bist du irgendwo hängen geblieben in deiner Biografie? Brauchst du irgendwo Sugar, eine Sensibilisierung, eine Klärung? Erneuere dich im ersten Advent und bereite dich vor auf den zweiten Advent und lass uns das jetzt einfach ein Musikstück hören. Und im Hören lasst uns nachsinnen und im Nachsinnen hole ich euch danach wieder raus. Was bleibt? Was bleibt? Was bleibt? Zu denken, alle Schuld von Mutterleib an bis heute, die mir zugefügt wurde und die ich zugefügt habe, ist getilgt. Das finde ich grandios. Zu denken, niemand und nichts hat mich zu verklagen. Aber auch ich muss niemand verklagen. Das macht frei, macht unendlich frei. Und es ist diese unfassbare, unvergleichliche, unfehlbare, ihr seht, mir fehlen die Worte. Ich könnte es noch weiter aufsehen, unfehlbare Liebe Gottes, die uns galt, als ich, als wir noch Sünder waren, die alles aushielt, alles aushält, aushalten wird und aber die mich und uns alle verändert. Diese großzügige Liebe Gottes ist kein Blankoscheck zum Sündigen, sondern zum Loslassen von Klagen gegen andere und aber auch gegen mich. Es gibt ja auch Menschen, die sich selbst nicht verzeihen können, die sich selbst nicht annehmen können, die sich ja, als Last empfinden. Die dürfen auch diese Großzügigkeit Gottes an sich legen. Ich darf versöhnt leben, weil er sich mit mir versöhnt hat und weil er mich zuerst geliebt hat. Und ich darf großzügig sein, auch zu mir selbst. Und es ist nie problematisch, wo wir stehen. Entscheidend ist, dass wir zu dieser Liebe umkehren, die uns von Anfang an galt. Es bleibt und es gilt, dass er mich kennt und trotzdem liebt, wie er trotz meiner kam, trotz uns kam. Die Liebe hält auch mich aus. Nicht das Versagen ist entscheidend, sondern wie wir damit umgehen. Ein Erfolgreicher, sagt mal einer, ein Erfolgreicher ist ein Versager, der nicht aufgibt. Gott baut auf Versager. Prominentes Beispiel Petrus, aber einige andere haben wir auch in der Einführung gehört aus dem Alten Bund. Egal, wo ich auch stehe, er ist und bleibt da. Zuerst seine Liebe, dann wird es immer wieder Advent in meinem Leben, in allen Lebensbereichen. Und Jesus wird groß als Kind in der Krippe, als Gekreuzigter und als wiederkommender Herr. Ich habe den amerikanischen Präsidenten zitiert mit America First. Ich sage, wir sagen Jesus Love First. Ne? Zuerst die Liebe Gottes. Und wir sagen, make Jesus great again. Lass uns Jesus immer wieder groß machen in unserem Leben. Weil er uns zuerst geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Und so können wir auf die Berge gehen und es in Jesus Haus hineinrufen. Nicht, weil wir einen Auftrag erfüllen und getrieben sind von einem Druck, sondern weil wir begeistert sind von dieser Liebe Gottes, die uns zuerst galt und uns weiter gelten wird.